Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Rainer Veit.
Rainer Veit begrüßt Sie zu einer Viertelstunde Kino im Inforadio. Wir besuchen eine Ausstellung mit Fotos des jungen Stanley Kubrick, berichten über einen Film, der zwar in Cannes beim Festival gezeigt wird, aber nicht in Kenia, jenem Land, aus dem der Film an die Croisette eingeladen wurde. Und wir erinnern an den Abbruch des Filmfestivals in Cannes 1968 und zeigen ein paar der neuen Filme, die diese Woche in die Kinos kamen. Alexander Soyer stellt sie uns vor.
Schräge Familiengeschichten, exotische Schauplätze und intellektuelle Verspieltheit. In vielerlei Hinsicht ist jeder Wes Anderson-Film genauso wie jeder andere Wes Anderson-Film. Egal, ob Sie nun auf Cousteaus Calypso in Tenenbaums New York, in einem Fuchsbau, im Grand Budapest Hotel oder jetzt eben auf einer Müllhaldeninsel spielen, auf der die letzten verstoßenen Hunde einer japanischen Großstadt der nahen Fantasiezukunft versuchen müssen zu überleben.
Ein ranziger Apfelkern, zwei wurmstichige Bananenschalen, schimmelige Reiswaffel, vertrocknete Gurke, Büchse, Sardinengräten, Eierschalen, alter matschiger verfaulter Magen, übersät mit Maden.
Okay, lohnt sich.
Als dann aber ein kleiner und wichtiger Samurai-Junge auf der Insel landet, um seinen ebenfalls verschleppten Hütehund zu retten, beginnt ein abenteuerlicher Inselwandertrip voller hübscher kleiner Etappen und amüsanter Details. Worum es in diesem Stop-Motion-Trickfilm aber ebenfalls geht, ist natürlich unsere echte Welt, unsere echten Gefühle, unsere echten Beziehungen. Verpackt in einer bunten und Wes Anderson-typischen Fantasie voller visueller Gags und Anspielungen, voller spröder, warmherziger Ironie und voll märchenhaft ausgeschmückter Einsichten und Weisheiten. Eine Fabel, ein Hundefilm, ein Arthouse-Trickfilm und ein perfekter und schmackhafter Wes Anderson-Bonbon. Isle of Dogs. System Error. Der Fehler liegt im System und das System lautet Kapitalismus. Florian Opitz' Dokumentation geht dem Wachstumswahn unserer Welt nach, erläutert den historischen Hintergrund und, mit selbstverständlich kritischem Unterton und eingeblendeten Marx-Zitaten, erklärt, wie das Modell eigentlich funktioniert. Am Anfang wirkt das zwar eher wie eine, also so ist das, Sendung mit der Maus-Sachgeschichte, aber dafür wird umso genialer die Gegenseite deutlich, wie verblendet, wie ignorant oder wie dreist die Argumente von Wachstumsanhängern sind, die es entweder nicht besser wissen, wie ein paar Bauern in Brasilien, oder die es einfach nicht besser wissen wollen, wie manche Vertreter der Finanzlobby.
Es wird immer wieder Krisen geben, aber die Krisen haben sich auch immer selbst bereinigt. Die Kapitalmärkte sind schon in der Lage, sich selbst zu heilen.
Wirklich neu ist das nicht unbedingt, was System Error da offenlegt, aber durchaus gut und sehenswert zusammengefasst für alle, die immer noch denken, dass Marx nach 200 Jahren nicht mehr aktuell ist und Wachstum als heiliger Gral des Kapitalismus völlig in Ordnung. System Error. Was werden die Leute sagen? Die Angst davor, egal wie begründet oder nicht, hat noch nie zu etwas Gutem geführt und Iram Haks zweiter Film führt eindrucksvoll und berührend vor, welche Grausamkeiten im Namen von Gruppenzwang, Tradition oder Religion begangen werden. In diesem Fall an der 14-jährigen Nisha, Tochter einer pakistanischen Einwandererfamilie in Oslo. Draußen ein normaler Teenager, zu Hause braves pakistanisches Mädchen. Und dann erwischt sie ihr Vater beim Knutschen und damit beginnt ihre Leidensodyssee. Sie wird nach Pakistan verschleppt.
Wohin fahren wir? Papa, wohin fahren wir?
Kein leichter, kein leicht zu ertragender Film. Eine traurige, tragische Geschichte über Menschen, die sich so sehr an ihren Traditionen festkrallen, dass sie sogar bereit sind, ihre Tochter zu opfern. Fiktion, aber etwas, das immer noch passiert und das ziemlich genau so auch der in Oslo lebenden Regisseurin Iram Haag passiert ist, die sich mit diesem Film nicht zuletzt davon befreit und gleichzeitig eindringlich und mitfühlend klar macht, dass es so etwas einfach nicht geben sollte. Was werden die Leute sagen?
Einige Neustarts dieser Woche vorgestellt von Alexander Soyer. Als Regisseur hat Stanley Kubrick legendäre Kinoklassiker gedreht wie Clockwork Orange, 2001 Odyssee im Weltraum oder Shining. Aber vor den Filmen waren die Fotos. Den Fotografen Stanley Kubrick, den gilt es erst noch zu entdecken. Und den ersten Schritt dazu macht eine Ausstellung im New Yorker Stadtmuseum.
Dass er mit 17 als Fotograf begann,
wissen die wenigsten. Was diese Ausstellung so interessant macht, dass sie eine unbekannte Geschichte von einem sehr bekannten Mann erzählt. Sie erzählt, wie die Fotografie das Fundament für Kubricks Filmkarriere legte. Donald Albrecht, der zweite Kurator des Museums of New York, das jetzt die Fotografien des weltberühmten Filmregisseurs ausstellt. Kubrick, mit 17 veröffentlichte er sein erstes Bild im Magazin Look. Das Foto eines Zeitungsverkäufers, aufgenommen am Tag, als Präsident Franklin Delano Roosevelt starb. Die Schlagzeilen vermelden es, der Verkäufer, er starrt verloren ins Leere. Das erste verkaufte Foto von Stanley Kubrick. Mit 17. Wir wissen nicht, warum er es dem Magazin Look anbot und nicht dem Magazin Life. Life war berühmter, Look war eher was für die Alltagsgeschichten.
And Look was more everyday.
Grab your coat and get your head. Leave your worries on the doorstep.
Und diese Alltagsgeschichten erzählt dieser Stanley Kubrick in Fotos. Der Mann, der Shining drehte, Eyes Wide Shut, Clockwork Orange, hier in den frühen Bildern angelegt, was er später auf die Leinwand brachte, sagt Kurator Albrecht.
He's interested in the strange, the eccentric, the visually compelling. There's a photograph around the corner.
Er mochte das Merkwürdige, das Exzentrische, das visuell Überwältigende. Hier das Bild eines tätowierten Zirkusartisten. Schwere Eisenringe ziehen die nackten Brustwarzen nach unten. Das hat sein Auge gefangen, das Tabu, das Fremde, so wie später seine Filme.
In his movies, of course, you'll get that visual compelling.
130 Fotos aus verschiedenen Serien, Liebe auf Parkbänken, Leute, die Fratzen ziehen. Es sind zärtliche Liebeserklärungen an New York, die Heimat des 1928 in der Bronx geborenen Stanley Kubrick.
Kubrick is capturing New York types, New York characters, that woman.
Kubrick bannte New Yorker Typen, Gesichter, Charaktere, den coolen, muskulären Tough Guy, die Dame, den Boxer, das Showgirl. Den Durchschnitts-New Yorker eben, die Liebenden auf der Feuertreppe, die Charaktere der Stadt eben.
You know, he's capturing the look of post-war New York, the characters of the city.
Durch eine andere Linse heißt die Ausstellung. Es ist nicht die Linse der späteren Filmkamera, es ist die Linse eines Fotoapparates, mit der junge Stanley Kubrick schon damals Ende der 40er Geschichten erzählen konnte. New Yorker Geschichten, Bilder voller Zärtlichkeit, einer Stadt voller Bilder. New York eben.
Unser Korrespondent in New York, Georg Schwarte, über die Ausstellung Through a Different Lens, Stanley Kubrick Photos. Noch bis Ende Oktober im Stadtmuseum New York. In Cannes wurden Dienstagabend die 71. Filmfestspiele von Cate Blanchett, der Jurypräsidentin, und von Martin Scorsese eröffnet. Normalerweise ist es auch für das Land, aus dem ein Film stammt, eine Ehre, nach Cannes eingeladen zu sein. In Kenia ist das ein bisschen anders. Das Festival zeigt nämlich einen Film, der in seinem Entstehungsland wohl nie zu sehen sein wird.
Let's make a pact that we will never be like any of them down there.
Lass uns einen Pakt schließen, dass wir nie wie die da unten werden. Zwei junge kenianische Frauen auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Rafiki, das heißt Freund oder Freundin auf Swahili. Die beiden Teenager beginnen in dem gleichnamigen Film gegen den Widerstand von Familie und Umfeld eine Liebesbeziehung. Rafiki, eine homosexuelle Coming-of-Age-Geschichte. Kenias erster Film in Cannes. In Kenia selbst wird er nie zu sehen sein.
A movie.
Dieser Film widerspricht dem, was wir glauben, dass es die moralische Ausrichtung der Mehrheit der Kenianer ist. Es hat klassifizierungswürdige Elemente, die Homosexualität fördern, speziell lesbisch zu sein. So der Chef der kenianischen Filmklassifizierungsbehörde Ezekiel Mutua Ende April. Regisseurin Vanuri Kahiu machte keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung. Wir hatten uns dafür eingesetzt, dass wir eine ab 18 Einstufung bekommen, damit sich Erwachsene den Film angucken können, eine Diskussion darüber führen können, was dort geschieht und sich ihr eigenes Bild machen. Leider wurde der Film verboten. Laut Vanuri Kahiu hatte die kenianische Filmklassifizierungsbehörde sie darum gebeten, das Ende zu ändern, was sie verweigerte. So wie es wäre, würde es nämlich so rüberkommen, als wäre es cool, lesbisch zu sein. Die Heldinnen sollten am Ende aber stärker bereuen. Ezekiel Mutua. Es geht nicht darum zu ignorieren, dass es Homosexualität gibt, denn sie existiert. Aber nur weil sie existiert, existiert, ist sie nicht zwingend etwas Gutes. Existieren tun auch Verbrechen, Korruption und anderes antisoziales Verhalten. Es ist nicht der erste Film mit LGBT-Inhalten, der in Kenia verboten wird. Vor 4 Jahren fiel der international beachtete kenianische Film Stories of Our Lives der Zensur zum Opfer. LGBT hat in Kenia öffentlich derzeit keinen Platz. So musste man auch Kenias Präsident Uhuru Kenyatta verstehen, als er kürzlich in einem Interview mit CNN nach den Rechten von Schwulen und Lesben in seinem Land gefragt wurde. Ich werde mich nicht auf ein Thema einlassen, das überhaupt keine größere Bedeutung für die Menschen in Kenia hat. Die Gesellschaft habe sich darauf verständigt, dass die heterosexuelle Kernfamilie die Norm ist. Daran gebe es derzeit nichts zu rütteln. Das Verbot des Cannes-Films Rafiki möchte deren Regisseurin einfach nicht akzeptieren. Vanuri Kahiu, die schon die unterschiedlichsten Filme gemacht hat, sieht sich in ihrem Recht, sich auszudrücken, beschnitten. Das ist eine Geschichte, die toll geschrieben wurde und wir wollten einen Film daraus machen. Das künstlerisch darzustellen, umzusetzen, das war alles, was wir wollten. Und wir wollten eine Liebesgeschichte erzählen, denn es ist allerhöchste Zeit, dass wir so über die Liebe sprechen, die es in Kenia gibt und in Afrika, genauso wie über all die anderen Sachen. Immer geht es um Zerstörung, Krankheit und Krieg. Es ist höchste Zeit, dass wir über die Liebe sprechen.
Utz Träger über einen Film aus Kenia, der beim Festival in Cannes gezeigt wird, im Entstehungsland aber verboten ist. Wir bleiben in Cannes. Noch bis zum 19. Mai laufen die dortigen Filmfestspiele. Ausgabe 71. Der 19. Mai 1968, also vor 50 Jahren, markierte für das Festival sowohl Abbruch als auch Aufbruch. Von der Côte d'Azur Sabine Wachs mit einem wichtigen Datum.
Le Conseil d'Administration du Festival International du Film décide d'arrêter le Festival.
Das Festivalkomitee beschließt einstimmig, das 21. internationale Filmfestival von Cannes heute, am Sonntag, den 19. Mai um 12 Uhr abzuschließen. Applaus, nachdem ein Sprecher des Filmfestivals diese Erklärung verliest. Die Gruppe junger und politisch engagierter Regisseure um François Truffaut, Jean-Luc Godard oder Roman Polanski hat ihr Ziel erreicht. 2 Tage zuvor schon sind viele junge Regisseure nach Cannes gereist, haben lange und in großer Runde öffentlich darüber diskutiert, wie es ihrer Meinung nach mit dem Filmfestival im Mai 68 weitergehen solle. François Truffaut hält eine flammende Rede für den Abbruch. Im Radio laufen den ganzen Tag Meldungen darüber, dass Fabriken besetzt sind, dass keine Züge mehr fahren, keine Metros, keine Busse. Nur das Festival von Cannes geht weiter. Das ist doch lächerlich. Seit einer Woche ist Frankreich damals im Generalstreik. Das neue französische Kino, vor allem die Regisseure der Bewegung Nouvelle Vague, stellen sich an die Seite der Demonstranten, wenn auch nicht ganz uneigennützig. Denn auch sie wollen etwas erneuern, erklärt Bruno Ischer, Journalist und Spezialist für das französische Kino der 60er und 70er Jahre.
Qui sont venus vraiment dans l'intention à changer les règles du festival.
Sie kamen mit der klaren Absicht nach Cannes, die Regeln des Festivals neu zu schreiben. Damals war es so, dass die Filme für Cannes von den jeweiligen Ländern ausgesucht wurden, von den Außenministerien. Staatskino in den Augen der jungen Regisseure, vor allem was Länder wie die Sowjetunion anging. Sie gründen die Société des Réalisateurs de Films, kurz SRF. Eine Vereinigung junger Regisseure und Cineasten, die die Filmindustrie umwälzen will. Sie wollen weg davon, dass nur teuer und aufwendig produzierte Filme eine Chance auf den großen Festivals haben. Sie wollen, dass nicht mehr nur Länder wie Frankreich, die USA oder Italien die Kinolandschaft dominieren. Darüber diskutiert die SRF auch mit der Filmfestivalleitung von Cannes.
Ils ont fini par se fâcher.
Und am Ende haben sie sich dann überworfen. Die junge SRF hat beschlossen, ihr eigenes Festival zu schaffen. Und zwar in Cannes, zur selben Zeit, in der auch das internationale Filmfestival stattfindet. Das war die Geburtsstunde der Quinzaine des Réalisateurs. Bis heute findet das alternative Festival, die Quinzaine des Réalisateurs, zeitgleich mit dem internationalen Filmfestival von Cannes statt. Und im Laufe der Jahre hat dieses Festival sogar auch die große Schwester in Cannes beeinflusst, sagt Bruno Ischer. Es hat Cannes einen Aufbruch in eine neue Ära ermöglicht, das klassische akademische Kino hinter sich zu lassen und nicht nur Filme für teure Abendkleider und Smokings zu zeigen. Na gut, die Abendkleider und Smokings gibt es immer noch, aber die Auswahl der Filme ist seitdem ein Querschnitt aus dem Besten, was die internationale Kinowelt zu bieten hat.
Aus Cannes war das Sabine Wachs. Das war's mit Abgedreht für diese Woche. Behalten Sie Ihre Liebe fürs Kino und seine Filme. Rainer Veit sagt Danke fürs Zuhören, wünscht gute Filme, mehr Kino, mehr Filme, mehr Filmfestival Cannes dann in der nächsten Woche.